Und einen Master würde ich auf gar keinen Fall machen, weil dann hat man zumindest mal den Bachelor und einen Master, dann macht ein Volontariat. Das ist das Beste, was ich gemacht habe, auf jeden Fall. Nur die beste Entscheidung. Am Ende bei sich selbst bleiben, seinen eigenen Rhythmus finden und einfach das machen, was man fühlt. Und im Zweifel ist es besser als jedes Feedback, aber man muss halt auswählen, also weil Feedback natürlich hilfreich ist. Und ich gucke mir zum Beispiel, hat mich ein bisschen Überwindung am Anfang gekostet. Guck mir jede Sendung von mir nochmal an. Wenn dir fünfmal gesagt wird, was ist das für eine Idee, was soll das, nee, dann geh ein sechstes Mal hin und irgendwann klappt's und dann kriegst du deine Chance und dann darfst du es ausprobieren und das ist das, was den Job insgesamt auch cool macht, dass du wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, dass es ein kreativer Job ist. Aber du musst halt machen. Also wir haben auch Praktikanten bei uns, die irgendwie ihre Aufgaben abarbeiten und dann wieder nach Hause gehen, kannst du machen, aber es bringt dir halt nicht so viel. Das war für mich einfach eine total tolle Zeit, die mich nochmal total entspannt hat und wo ich irgendwie nochmal viel sammeln konnte an Gedanken und irgendwie, ich bin da weggefahren und habe, da ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel nicht einen einzigen Film geguckt habe in der Zeit, obwohl ich sehr viel Zeit hatte. Da war ich wahnsinnig viel spazieren, habe gelesen, und das war eine richtig, richtig gute Zeit.
Ja, aber überlegst du das richtig?
Wir haben es geschafft.
Finally. 20 Minuten zu spät.
Vornehme 20 Minuten, bitte. Vielen Dank für dein Verständnis. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal offiziell, höchstpersönlich. Mein Zeitmanagement hat da mit reingespielt. Aber wie immer, am Ende der Schuldige sind die anderen und in dem Fall die Deutsche Bahn. Ey, danke.
Jeder kennt das Problem hier.
Das kennen wir alle, deswegen ist es auch ein leichter Schuldiger. Wie geht's dir? Hast du es dir da in einer Sofaecke gemütlich gemacht?
Ich bin froh, dass ich vom Tisch die Zeit nochmal genutzt habe und umgezogen bin in die Sofaecke, muss ich sagen. Hier gefällt es mir gut.
Ist clever. Sieht auch gemütlich aus. Du bist halbwegs gut ausgeleuchtet. Und Lilly, deswegen ist jetzt höchste Zeit, über das zu sprechen, weswegen wir hier zusammenkommen. Mein Opa hat mir nämlich gesagt, bevor ich das Studium angefangen habe, überleg's dir nochmal mit den Sportmedien, mein Junge. Der hat davon Wind bekommen, dass ich gern irgendwie in die Richtung Fußballjournalist, Sportjournalist gehen möchte. Ich habe es ihm auch erzählt. Und auf meinem Weg dahin habe ich jetzt auch gemerkt, die Skepsis ist irgendwo auch gerechtfertigt. Denn es macht natürlich eine Menge Spaß und gleichzeitig gibt es auch die ein oder andere Hürde, so das ein oder andere Loch, das man da überspringen muss. Und genau darüber möchte ich mit dir reden und auch mit den Gästen. Also haut raus, wenn ihr Fragen habt. Denn wir haben hier einen Gast, der jünger ist als ich. Ein Talent, für das mittlerweile kein Diamantenauge mehr nötig ist. Also kein Sven Mislintat. Gerade das Volontariat bei Sport1 beendet. Geht durch die Decke. Schon auf der Doppelpassbühne mitgemischt. Und liebt am Ende einfach nur den Fußball. Lilly Engels, schön, dass du hier bist. Hast du es dir nochmal überlegt mit den Sportmedien?
Vielen, vielen Dank für dieses Intro erstmal. Ich habe es mir nicht nochmal überlegt und bin darüber auch sehr froh, dankbar, glücklich, diese Entscheidung so getroffen zu haben. Beziehungsweise war nie so richtig eine Entscheidung, sondern es ist irgendwie bei mir tatsächlich immer eins zum anderen gekommen und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin.
Das klingt straight.
Es war noch nicht mal so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt in die Sportmedien, sondern ich bin da tatsächlich mehr oder weniger einfach gelandet.
Ui, das werden wir aufarbeiten müssen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, um dich hier so ein bisschen besser kennenzulernen. Drei schnelle Fragen an dich, Lilly. Erstens, dein geilstes Stadionerlebnis bis jetzt?
Muss ich gar nicht überlegen, Borussia Dortmund Südtribüne.
Strong. Wann warst du das erste Mal da ungefähr?
Wann ich das erste Mal da war, boah, weiß ich nicht mehr. Früh auf jeden Fall.
Bei mir war es tatsächlich auch Borussia Dortmund.
Als erstes Stadionerlebnis? Oder das Geilste?
Nee, bei mir als erstes sogar.
Erstes bei mir glaube ich nicht. Obwohl, weiß ich nicht. Aber das Geilste definitiv. Also ich muss sagen, das können sie, die Dortmunder.
Safe. Bei mir war es, glaube ich, so mit 6 Jahren. Ich habe vorher schon häufiger Union Solingen gesehen. Ich komme aus Solingen. Und Borussia Dortmund war das erste Bundesligaspiel gegen 1860 München und Marcio Amoroso hat den Siegtreffer erzielt.
Sehr edel. Ja, nee, ich komme ja aus Hamburg. Ich muss sagen, die können das auch da im Stadion. Bin kein HSV-Fan, aber die können's.
Jetzt fragt natürlich Markus, der alte MSV-Fan, warst du schon mal in der MSV-Arena?
Nein, ich muss Nein sagen.
Ist ein Trip wert.
Nächsten Montag in Duisburg, Duisburg gegen Essen, Derby, Frauenfußball-Bundesliga, 19:30.
Hallo,
Hallo.
Markus, du weißt Bescheid, das an alle MSV-Fans. Zweite Frage, dein aufregendstes Mal on Air?
Der Doppelpass. Definitiv. Auch weil es einfach wahnsinnig früh war. Also ich war da zu dem Zeitpunkt nicht mal ein Jahr Volontärin. Und da ist schon noch mal eine andere Bühne und da hatte ich schon sehr viel Respekt vor. Also ich habe vor allen Aufgaben Respekt, aber das war schon noch mal anders, auch weil es das erste Mal, glaube ich, für mich war, dass wirklich auch Leute um einen rum standen quasi. Also ich mache auch Eventmoderation, aber das ist dann wieder was anderes, weil du keine Kamera hast, weil du mehr auf die Leute eingehst. Aber es ist so das erste Mal gewesen, dass auch wirklich Zuschauer da waren, mit denen du nicht direkt interagierst, sondern halt Kamera. Und dann weißt du einfach, was das für eine Aufmerksamkeit
Ey, Wahnsinn, wirklich, weil du halt auch einfach weißt, wer da rechts und links noch im Kreis dabei sitzt. Das ist ja wirklich die Prominenz des deutschen Fußballs. Respekt. Drittens, eine nicht zitierbare Beleidigung an dich gerichtet auf Social Media.
eine nicht zitierbare Beleidigung.
Gab es sowas überhaupt schon?
Also nicht eine, die mich direkt getroffen hat, tatsächlich.
Dann bist du bisher gut weggekommen.
Ja, also wenn über YouTube, YouTube ist fies. Jetzt bei mir irgendwie bei Instagram oder so überhaupt nicht. Vielen Dank an alle Leute da draußen.
Dreimal aufs Holz klopfen. Lilly, du bist 27 Jahre, aufgewachsen in Hamburg und du hast früher Feldhockey gespielt und ambitioniert Fußball.
Erste Fehler war, dass ich 26, nicht 27 bin.
Oh.
Boah, erster Fehler klingt fies, was sind, waren gar keine mehreren Fehler, sondern es war der Fehler. Ich habe Feldhockey, erst Feldhockey gespielt und bin dann über zum Fußball. Also ich habe es lange parallel gespielt, aber da auf jeden Fall Fußball immer ambitioniert und immer an erster Stelle und da lag immer die Prio drauf, sage ich mal. Und Feldhockey wurde mehr oder weniger auch gespielt, weil man in Hamburg einfach Feldhockey spielt. Das ist irgendwie. Wird so gemacht.
Club an der Alster
Ja, ist
in
auch da,
Hamburg?
habe ich auch diverse Clubs. GTHGC, Polo Club, dann noch alles, UAC, Alster, HTHC, also einiges.
Wahnsinn. Und welche Position hast du gespielt? Gerne bei Feldhockey und beim Fußball?
Feldhockey habe ich ja gespielt, als ich relativ klein war, also noch jung war und habe da tatsächlich, glaube ich, alles gespielt. Da erinnere ich mich nicht mehr so richtig dran. Dann bin ich übergegangen zum Fußball und habe mich beim Fußball, ich kann, würde sagen, ich kann alles ganz gut in der Mitte spielen. Außen würde ich mich nicht einsetzen. Bin ich in der Innenverteidigung angefangen, vielleicht auch aufgrund meiner Größe. Bin dann aber vorgedrungen und hängen geblieben, mehr oder weniger auf der 6. Teilweise sogar auf der, aber eigentlich mehr oder weniger auf der 6. Und als ich dann zurück zum Hockey gekommen bin, ich habe dann über die Schule irgendwann wieder angefangen, Hockey zu spielen, dann auch wieder parallel gespielt. Und da bin ich tatsächlich einmal aus Spaß ins Tor gegangen. Und was ich beim Fußball überhaupt nicht kann, wirklich gar nicht. Also A, renne ich da aus dem Tor, weil ich da irgendwie Schiss vor habe. Und B, ist mir, weiß ich nicht, das Tor zu groß, keine Ahnung, kann ich. Hockey, bin ich hängen geblieben im Tor und fand es ziemlich nice, muss ich sagen.
Ach krass. Trägt man da nicht irgendwie hier so eine komplette Riesenmontur mit ganz viel Schutzpads?
Ja, super. Also genau wie du gesagt hast, macht Spaß, muss man anziehen. Vor allem, wenn irgendwie so bei so Sommerturnieren alle Mädels so in den schönen Röckchen rumspringen, bist du immer der Depp, der da hinten die Auswahl hat. Aber es macht ultra viel Spaß, muss ich sagen.
Überragend. Und heißt das so, wenn du die Pads anhast, wenn dann ein Sommerturnier ist, kannst du dich dann damit frei bewegen so? Also stackst du dann so das komplette Turnier, den kompletten Tag da so übers Gelände oder?
Fürs Spiel oder fürs Warmmachen. Also du machst, legst sie dann immer wieder ab. Also du hast sie
Okay.
Zeit an. Es geht auch nicht. Ist auch sehr warm.
Und was für ein Charakter bist du auf dem Feld? Also bist du da eher so die so richtig rausgeht, so richtig die Extrovertierte, die auch richtig den Ton angibt, oder eher so die Künstlerin?
Eher extrovertiert. Also ich war beim Fußball lange, lange Zeit auch Captain und habe diese Aufgabe auch sehr ernst genommen. Und ja, also auf jeden Fall Anweisungen gebend, würde ich sagen. Aber ich fand das beim Frauenfußball früher immer, es hat einem wahnsinnig geholfen, da wenn man viel Fußball geguckt hat. Und ich habe immer schon wahnsinnig viel Fußball geguckt. Und wenn du dann das Spiel verstehst, fällt es natürlich auch wahnsinnig, also viel einfacher, Anweisungen zu geben. Und das hat so immer ganz gut gematcht eigentlich. Also auf jeden Fall extrovertiert.
Engels T. schreibt jetzt nur am Meckern. Und Kevin sagt guten Abend, Lilly.
Also Engels Tee ist mein Bruder und was er stimmt in dem Fall.
Bis zu welchem Alter hast du gespielt? Weil ich habe gelesen, dass es dir dann relativ schwer gefallen ist, aufzuhören. Du warst sehr ambitioniert.
Ich weiß nicht, wann meine ambitionierteste Zeit war. Also es gab eine Zeit, wo ich Stützpunkt und Auswahl und sowas gespielt habe und wo es auch mal Angebote aus höheren Ligen gab. Wir selbst in Verbandsliga gespielt, was jetzt ja auch schon nicht verkehrt ist. Weiß nicht genau, wir haben uns irgendwann aufgelöst. Das Problem haben tatsächlich relativ viele Frauenmannschaften. Da ist erst unser Trainer gegangen, dann sind so unsere Leistungsträgerinnen gegangen, weil sie halt vernünftig spielen wollten. Und das ohne Trainer schon mal schwierig ist, dann sind wir so ein bisschen auseinandergefallen. Ich glaube sogar dann, es war mal die Zeit, in der Zeit bin ich studieren gegangen, deswegen hat mich das gar nicht mehr so krass tangiert. Ich fand es natürlich aber trotzdem schade, weil ich sonst auch, ich habe in Kiel studiert, komme aus Hamburg, hätte natürlich trotzdem noch spielen können. Weiß nicht, deswegen war das so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Also es gab nicht so den Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich spiele jetzt nicht mehr. Aber es gab den Moment, wo ich mich quasi dagegen entschieden habe, professioneller zu spielen.
Damit also auch schon die Frage von Stefan beantwortet. Stefan Goth, 54, hat gefragt, woher du kommst. Du hast in Kiel studiert, Sportwissenschaft und Philosophie. Da frage ich mich erstmal, wie passt das eigentlich zusammen?
Fragen sich viele. Ich finde, es passt ganz hervorragend zusammen. Nein, eigentlich hat es nichts miteinander zu tun. Ich fand es aber ganz cool, weil ich mich mit Körper und Geist beschäftigt. Also irgendwie morgens in die Turnhalle oder ins Leichtathletikstadion und danach ein bisschen philosophiert. Ja, also aber theoretisch auf dem Papier passt es nicht zusammen. Es hatte auch keine Schnittstellen, keinerlei. Es ist ein Zweifach-Bachelor, also die Hälfte der Credits habe ich in Sportwissenschaften und die andere Hälfte in Philosophie gemacht.
Jetzt haben wir natürlich vorher auch schon gesprochen und da hast du angedeutet, dass dir Philosophie vielleicht sogar für den Job ein bisschen mehr noch gebracht hat. Welche Themen sind dir da in Erinnerung geblieben und warum hat sich das am Ende so manifestiert bei dir?
Ich würde sagen, weil Philosophie für die Sprachbildung enorm wichtig war. Es war auch ein bisschen der Grund am Ende, warum ich mich für Philosophie entschieden habe. Also ich muss sagen, die Entstehung ist eigentlich ganz lustig, weil ich es einfach verpeilt habe, mich für ein zweites Fach einzuschreiben und dachte so, keine Ahnung, vielleicht bringt mir ja Philosophie mehr als, keine Ahnung, was gab es dann noch? Ich glaube, vorhin habe ich auch das Beispiel Skandinavistik schon genannt. Damit wüsste ich jetzt nicht, was ich unbedingt damit anfangen soll. In Philosophie dachte ich, meine Eltern sind beide Journalisten und ich fand diesen Journalistenweg auf jeden Fall immer interessant und wollte ihn mir zumindest mal offen halten und dachte mir, okay, wenn ich dann was schreibe, wo ich sehr viel lese, wo ich sehr viel schreibe, mich sehr viel mit Texten auseinandersetze, kann nicht verkehrt sein. In der Schule fand ich es nicht so schlecht und das ist auch tatsächlich das am Ende, was ich da mitgenommen habe, was mir jetzt auch für meinen Job, würde ich sagen, doch sehr viel hilft. Also mein Textverständnis, die Sprache und genau, also es bringt mir im Zweifel mehr, als dass ich irgendwie einen vernünftigen Hürdenlauf gelernt habe.
Den aber wahrscheinlich auch mit Bravour be beherrscht. Enkelsm Kmp, ich kann den Namen nicht genau aussprechen, ich schätze, er heißt Niklas, fragt, wie bist du dann zu Sport1 gekommen vom Studium?
Ziemlich direkt. Also, das war auch dieses, ich wollte eigentlich nicht in die Sportmedien. Ich wollte eigentlich, als ich mich dann für diese Medienrichtung entschieden habe, Kinderfernsehen ausprobieren. Fand ich irgendwie cool. Also, ich habe auch immer Mannschaften trainiert früher, hatte meine kleine Jungsmannschaft. Ich habe die übernommen mit einer Freundin zusammen, zwar, glaube ich, G-Jugend. Und fand das irgendwie cool, mit Kindern zu arbeiten und dachte, das wäre irgendwie eine ganz coole Schnittstelle, also Medien, Kinderarbeit. Und also mit Kindern arbeiten und habe da aber kein Praktikum bekommen. Also wir haben nur Pflichtpraktika genannt und das war ja direkt nach meinem Bachelor. Das heißt, ich habe nicht mehr studiert. Dementsprechend nirgendwo dann zusammen und dachte, na gut, dann probiere ich es halt doch mal im Sportbereich. Und habe mich dann zeitgleich beworben bei Sport1, bei Sportbild und bei DFL Digital. Und habe tatsächlich alle drei bekommen, obwohl es Corona-Zeit war und habe dann auch so angefangen. Also erst Sport1, dann Sportbild und DFL Digital habe ich dann sogar absagen müssen.
Stark, das heißt, du bist dann von Sport1 zu Sportbild, hast bei beiden Praktika gemacht und dann von Sportbild wieder zurück zu Sport1. Und da hast du dann ein Volontariat bekommen. Ganz kurzer Einschub hier von Bremen 19.927 an dich. Du bist montags bei Sport1 die beste Moderatorin auf dem Posten. Also diese Frau, die überzeugt. Du hast dein Volontariat gemacht bei Sport1. Wie kam es dann dazu?
Eins bin ich auch die Einzige Montagabend. Nein, vielen Dank für das Kompliment. Tatsächlich durch das Praktikum. Also ich habe mir da noch gar nicht überlegt, dass ich ein Volontariat machen möchte, sondern habe im Laufe des Praktikums, wie ist das genau gekommen? Ich muss mal überlegen. Wir haben so eine Art Moderationscoaching, so einen Moderationstag gemacht. Da habe ich mich anscheinend nicht ganz so doof angestellt. Und dann ist einer, dem ich auch sehr, sehr viel auf meinem Weg jetzt bis hierhin zumindest mal verdanke, Sascha Haas, auf mich zugekommen und hat gesagt: Da ist Talent, wäre das nicht was für dich? Ist es nicht irgendwie interessant? Wir schreiben jetzt auch gerade wieder das Volontariat aus, bewirb dich da doch mal. Und da habe ich dann auch direkt gesagt: Mega interessant, aber ich möchte auf jeden Fall mein Sportbildpraktikum machen. Weil der ist ja gar kein Problem, es würde eh danach erst losgehen, aber bewirb dich doch zumindest mal. Absagen theoretisch kann man immer noch, aber du kannst dich halt nicht mehr ewig bewerben. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das doch mal.
Überragend. Und wie sah dann so ein Bewerbungsverfahren aus?
Wie sah das Bewerbungsverfahren aus? Ich glaube, es war relativ klassisch. Beziehungsweise ich habe auch ein Bewerbungsverfahren an der Axel Springer Akademie mitgemacht. Das war sehr, sehr viel aufwendiger, also mit mehreren Steps und mit Tagen in Präsenz dann vor Ort und so. Das war bei Sport1 nicht so. Ich glaube, ich habe ein Motivationsschreiben hatte ich und einen Lebenslauf und ein Anschreiben, also relativ klassisch. Und dann wurde ich eingeladen zu so einem virtuellen Testtag, wo einem so ein paar Fragen gestellt wurden nochmal, auch inhaltlich, sportlich. Ich glaube, meine Frage war irgendwie so, wer ist in der letzten Saison aufgestiegen aus Liga 2 in Liga 1? So einfach so ein paar Basics, um ein bisschen abzuklopfen, ob du da auch halbwegs wirklich Interesse an der Sache hast. Und dann gab es noch ein Gespräch und das war es, glaube ich.
Ich frage das natürlich auch, weil ich so im Hinterkopf habe, als ich jünger war und irgendwie auch so auf der Suche nach einem Volontariat. Ich habe mich übrigens auch bei Axel Springer beworben. Ich war jemand, der in Castingsituationen unfassbar nervös war. Und ich habe auch in diesen Situationen, wenn es dann zum Endgespräch kam, häufig irgendwie damit gestruggelt, mich so richtig auch irgendwie zu verkaufen oder was andere sagen, bei mir selbst zu bleiben, bei mir selbst zu sein. Was würdest du sagen, hat dir dabei geholfen?
Ich habe damit grundsätzlich nicht so ein Problem, tatsächlich einfach. Also ich bin da einfach relativ, ja, bei mir und es läuft ganz gut. Also ich kann jetzt nicht, tatsächlich muss ich da enttäuschen, habe da jetzt nicht den Tipp parat, sondern vertraue da irgendwie mir selbst. Und ich gehe grundsätzlich, mein Lieblingsspruch, auf den ich sehr oft zurückgreife, ist, was für dich, das kommt von meiner Mama, was für dich bestimmt ist, kannst du nicht verpassen. Und das entspannt mich immer ziemlich, weil ich mir grundsätzlich denke, wenn es sein soll und wenn es klappen soll, dann wird es eh passieren. Und wenn nicht, dann hat es aber auch einen Grund, dass es nicht passiert. Und dann ist es auch fein und dann kommt was anderes. Und ich glaube, das ist so ein Spruch, der mir extrem hilft und ja, der mich dann in diesen Situationen auch so runterholt, dass ich wieder dass ich bei mir bleiben kann und da ganz entspannt reingehe. Vielleicht ist der Spruch ein Tipp.
Ist ein guter Spruch, ist ein guter Tipp. Klingt auch philosophisch bis spirituell. Hast du da diese philosophische Seite von deiner Mutter?
Kann gut sein, also spirituell trifft es auf jeden Fall.
Du glaubst an Schicksal.
Jein, also ich würde sagen, Schicksal, keine Ahnung, ich glaube an Glück des Tüchtigen. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube nicht komplett an Schicksal, aber ich glaube schon, dass es irgendwie sowas gibt. Aber auch wenn jemand ständig Glück hat, dann hat das auch einen Grund. Also es ist nicht so, dass es einfach, ja gut, der ist irgendwie auf der Sunny Side geboren, weiß ich nicht, sondern dass der da irgendwie auch irgendwas für tut.
You get what you give.
Genau.
Munich Man schreibt oder zitiert Hermann Gerland: Immer Glück ist Können. Einfach weise.
Da sind wir doch.
Da sind wir. Mir hilft sehr das Reisen. Gibt es da so Momente auch im Ausland, die dich sehr geprägt haben?
Ich war nicht so viel im Ausland. War einmal Au-pair in the middle of nowhere in England. Und da bin ich ziemlich ziemlich, also es waren aber nur 3 Monate, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das krass geprägt hat. Aber das habe ich super spät gemacht. Und das war für mich einfach eine total tolle Zeit, die mich nochmal total entspannt hat und wo ich irgendwie nochmal viel sammeln konnte an Gedanken. Und irgendwie, ich bin da weggefahren und habe, da ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel nicht einen einzigen Film geguckt habe in der Zeit, obwohl ich sehr viel Zeit hatte. Da war ich wahnsinnig viel spazieren, habe gelesen, und das war eine richtig, richtig gute Zeit.
Also wenn du da jetzt schon so vom Hier und Jetzt sprichst, dann direkt Chris Speisers Frage, wie wichtig sind dir denn dann die sozialen Medien wie Instagram?
Ja, ich hatte am Anfang, ich hatte immer ein also privates Profil und ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen ein Problem damit, das öffentlich zu machen. Habe aber verstanden, dass es in dem Job, also es ist so part of it ist und dass es auf eine Art und Weise auch ein bisschen wie deine Visitenkarte ist und dass es eigentlich auch ziemlich cool ist, mit nicht nur seinen Freunden auf die Art und Weise, sondern eben auch mit Leuten, die man sonst gar nicht, die man gar nicht erreichen kann, irgendwie in Austausch zu kommen. Und mittlerweile habe ich ziemlich Gefallen dran gefunden und finde es total cool und es macht sehr viel Spaß, da irgendwie so eine Kommunikationsmöglichkeit zu haben.
Da auch so die Balance zu treffen, nicht unwichtig. Natürlich erstmal die Frage von Bremen, wieder 1927, das ist eine sehr krumme Zahl. Lilly, kannst du dir vorstellen, auch mal den Sport 1 Doppelpass zu moderieren? Beziehungsweise, warum machst du es nicht?
Den Doppelpass moderieren?
Genau.
Als Co-Moderation oder als Moderator der Runde?
Ich nehme an, dass lass uns bei Co-Moderation anfangen und ich glaube, das hast du sogar schon gemacht, ne?
Habe es einmal gemacht, da habe ich Jana vertreten, als Jana noch Co-Moderator des Doppelpasses war. Da habe ich sie ein einziges Mal vertreten, als sie bei der Darts-WM in London war. Und danach haben wir Katja Kleinfeld geholt, die das auch ganz hervorragend macht und die sich da jetzt mit Ruth abwechselt. Und ja, also ist einfach nicht dazu gekommen, zumal es sich auch mit dem Montagsspiel beißen würde, weil wir auch sehr oft jetzt sonntags anreisen oder sonntags der Vorbereitungstag für den Montag ist. Also ich habe grundsätzlich war mir das auch vorher nicht so bewusst, als ich das immer nur quasi den Sport und die Sendung konsumiert habe und noch nicht Teil davon war, wie wahnsinnig viel Vorbereitungszeit es auch tatsächlich braucht. Also das finde ich schon krass. Und das geht oft unter. Also ich mache jetzt ja zum Beispiel auch den Bolzplatz fürs ZDF und da sitze ich schon an so einem Skript mal gute 12 Stunden. Also es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie da so aus der Hüfte schießt, also mit Recherche davor noch. Und genauso ist es ja auch bei solchen Sendungen, also wie viele Termine es davor gibt, Absprachen, wie bauen wir die Sendung auf, was für Gesprächspartner haben wir, was für Schwerpunkte wollen wir thematisch setzen und. Ist ja extrem viel Arbeit. Und das wäre im Zweifel auch eine Sache, die sich mit dem Doppelpass beißen würde.
Finde ich sehr interessant, gerade so die Einblicke, die du auch hinter so einer Moderation geben kannst, weil das ja eigentlich das ist, was die Leute eigentlich nur sehen. Du dann auf der Bildfläche und dann häufig auch vielleicht vergessen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Hubert Spieß fragt dazu: Liebe Lilly, hast du ein Lieblingsteam? Darfst du als Moderatorin auch ein bisschen Sympathie zeigen?
Man darf es auf jeden Fall. Es gibt ja auch einige, die das tun. Ich habe mich bisher noch dafür entschieden, mein Team, was ich definitiv habe, zurückzuhalten. Dementsprechend werde ich das nicht sagen. Ich kann so viel sagen, dass sie in der Frauenfußball-Bundesliga nicht vertreten sind. Ja. Und bei den Frauen habe ich jetzt auch nicht so wirklich ein Team, habe aber wahnsinnig früh angefangen, mit den Bayern-Frauen zu arbeiten, kenne dadurch einfach am meisten Bayern-Frauen und die sind mir schon sehr sympathisch, wobei ich mich da jetzt auch nicht als Fan bezeichnen würde.
Aber dann ist ja jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt in diesem Podcast, in überlegst dir nochmal mit den Sportmedien damit auszupacken für die ganz große Headline.
Glaub nicht.
Hat dieses Team denn ein oder dieser Verein ein Frauenteam?
Ja.
Und spielt das Frauenteam in der zweiten Frauenbundesliga?
Ich bin kein HSV-Fan, das habe ich schon gesagt.
Mhm.
Also wenn ich mich entscheiden muss in meiner Stadt zwischen Pauli und HSV, auf jeden Fall HSV.
Das ist doch schon mal ein Statement. Damit kann ich arbeiten. Das reiche ich dann auch an die Bild weiter, damit die dann schon mal die erste große Headline vorbereiten. Tobias Neumann, sagt, also ich kann nur sagen, Lilly macht es richtig gut als Moderatorin. Ich schaue immer gerne zu.
Vielen Dank. Freut mich.
Nimmt man wahrscheinlich gerne so mit. Wann hast du denn das erste Mal so übers Moderieren nachgedacht? Wann kam dir da der Gedanke?
Boah, drüber nachgedacht. Irgendwie irgendwann mal, aber nicht wirklich so, das ist jetzt mein Traumberuf. Schon relativ früh, auch einfach, weil ich wirklich wahnsinnig viel Fußball geguckt habe. Also meine Wochenenden sahen nicht selten so aus, dass ich irgendwie erst meine Jungs gecoacht habe, dann habe ich selbst gespielt, dann habe ich irgendwie mit zweiter Liga angefangen, da habe ich 15:30 geguckt, dann habe ich noch Topspiel geguckt und danach irgendwie das Sportstudio. Und da siehst du nun mal immer die Leute, die also vor der Kamera sind. Aber das war, wie gesagt, nie so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt, muss ich unbedingt machen oder möchte ich unbedingt machen. Sondern, wie gesagt, ich wollte dann ja auch eigentlich erst ins Kinderfernsehen. Und da dann, weiß ich nicht, ob man da was vor der Kamera macht oder Formate mitentwickelt. Das war mir relativ egal. Ich fand das einfach insgesamt interessant. Und dann kam es tatsächlich mit diesem Sport1-Praktikum und dieser Moderationsschulung, diesem Moderationstag, ging das so ein bisschen los. Also ich bin da relativ entspannt rangegangen und dachte so, ja, mal gucken. Und dann hieß es, ah, das hast du nicht schlecht gemacht. Und dann habe ich Blut geleckt. Und dann hatte ich Bock. Und dann ist so das, der Stein ins Rollen gekommen, um ein bisschen was fürs Gartenschwein zu haben.
Kannst du dann überweisen vielleicht oder spenden? The Darts Circuit schreibt und nimmt mir auch so ein bisschen die Worte aus dem Mund. Lilly ist eine große Inspiration für viele junge Leute, die ebenfalls Sportjournalist werden wollen, wie in meinem Fall. Ey, mega. Genau deswegen ist Lilly auch heute Abend hier, um eure Fragen zu beantworten. Also knallt sie raus, The Darts Circuit. Niklas Mkump fragt, wann eine eigene Sendung mit Jana? Kontext dazu, du bist gut befreundet mit Jana Wosnitzer.
Das ist korrekt.
Gibt es da Pläne?
Ich rufe sie gleich mal an. Also wenn würde ich jetzt nicht mein Handy im Gebrauch haben für dieses Insta-Live, würde ich sie vielleicht noch rufen und fragen, wann wir unsere erste eigene Sendung machen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber es ist gar keine schlechte Idee. Also ich schlage sie immer vor.
Und dann zumindest auch mal Credits an Niklas Mumkump. Vielleicht musst du dann auch uns noch deinen vollen Namen servieren. Bremen fragt, montags die Frauen-Bundesliga ist ein guter Termin für alle, die es kritisieren. Findest du das auch?
Absolut. Also zeigen auch unsere Zahlen jetzt. Wir hatten letzte Woche bei Bayern gegen Köln hatten wir durchschnittlich 320.000 Zuschauer, was sehr, sehr cool ist. Ich glaube, in der Spitze waren es 410 oder so. Gestern Hoffenheim gegen Leverkusen, zwei Vereine, muss man sagen, die jetzt vielleicht nicht so die Anhängerschaft mitbringen wie Bayern und Köln, hatten wir trotzdem in der Spitze, glaube ich, 310.000 und im Durchschnitt 200.000, also eine ganze Menge, womit wir sehr zufrieden sind und was zeigt, dass der Montagabend der richtige Sendeplatz für die Frauen-Bundesliga ist. Und Flutlicht im Stadion macht einfach sehr, sehr viel Bock. Wir haben ja angefangen mit dem Sonntag leider, was ein bisschen zu verwirrend war, ehrlich gesagt, groß mit dem Montagsspiel rauszugehen und dann mit dem Sonntag zu starten. Und das war tagsüber und so, also so mit Flutlicht abends ist nochmal ein anderer Schnack. Schon sehr cool.
Kann ich nur unterschreiben. Also dieses Flutlicht-Flair, das hat schon was sehr Besonderes. Und ich habe auch immer das Gefühl, das steckt nochmal die Fans ganz anders an. Und da wird ja dann auch Energie aufs Spielfeld transportiert. Und dann kann es auch episch werden.
Nicht nur die Fans, also auch die Spielerinnen in dem Fall. Also es ist tatsächlich so. Ich finde, es hat auf jeden Fall was. Es ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Es ist eine ganz andere Stimmung insgesamt im Stadion.
Komplett bei dir. Vielleicht gibt es da auch tatsächlich Korrelationen, die wir mal wissenschaftlich in Auftrag geben sollten.
Gute Idee.
Fallen mehr Tore bei Flutlichtspielen oder gibt es dramatischere Ausgänge bei Flutlichtspielen?
Eine Idee für eine Bachelorarbeit vielleicht. Ist hier irgendjemand dabei, der noch eine Bachelorarbeit schreiben muss?
Nimmt sie auf, ist geschenkt von Lilly und mir an euch. Nochmal so in Richtung Moderieren, auch gerade jetzt für die Nachwuchsmoderatorinnen und Moderatoren. Was solltest du als Sportmoderatorin mitbringen? Du hast ja jetzt schon einiges genannt. Bei dir ist es einfach so diese Leidenschaft für den Sport angefangen, mit Feldhockey und Fußball selber spielen, aber dann eben auch mal selbst ein paar kleinen Jungs das Kicken beibringen. Was gehört da noch dazu?
Ich würde sagen, Leidenschaft ist also absolut das A und O. Wenn man das nicht hat, dann ist man da auf jeden Fall fehl am Platz. Und dann die Arbeit mit den Menschen, also mit Menschen in Kontakt treten. Wenn das fehlt, ist auch doof. offen sein, neugierig sein und ja, einfach Bock auf die Sache selbst haben tatsächlich. Also und dann versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Also, dass man irgendwie bei sich selbst bleibt quasi. Und das, ja, also ich zum Beispiel gucke mir jetzt auch nicht so viel bei anderen ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage vorwegnehme oder so. Habe jetzt auch nicht wirklich ein Vorbild, sondern versuche einfach ich selbst zu sein und mache ziemlich viel einfach nach Gefühl und überlege mir, was hätte ich jetzt Bock zu sehen und was ist, wäre meine aus meiner Sicht perfekte Berichterstattung, dass man das nicht dann so hinkriegt, weil es 50.000 Faktoren gibt, da die da mit reinspielen, ist total klar, aber dass man das zumindest mitbringt, irgendwie, bei mir ist es, dass man eben diese Natürlichkeit beibehält. Dass man nicht alles zu ernst nimmt, die Interesse am Sport, die Leidenschaft und die Arbeit mit Menschen.
Vielleicht das auch schon so ein Ansatz, wie du so eine gewisse Präsenz vor die Kamera bringst.
Meinst du das? Also, dass das mein Ansatz ist dazu?
Genau, es gibt ja wirklich auch so in Moderationscoachings wird ja häufig gesagt, du brauchst mehr Präsenz, geh mehr nach vorne vor die Kamera. Und du hast mir jetzt gesagt, oder ich weiß es auch von dir, dass du das irgendwie schon so natürlicherweise mitgebracht hast. Was kannst du jetzt auch jungen Zuhörerinnen und Zuhörern
Oh Gott,
empfehlen?
das passiert bei mir tatsächlich einfach. Ich habe auch da leider jetzt nicht so den krassen Tipp oder so, sondern auch da vertraue ich irgendwie mir selbst und versuche bei mir selbst zu bleiben und denke mir immer, was sich richtig anfühlt, kann am Ende auch nur gut werden.
Jo. Apropos gut, würdest du sagen, du bist die beste Sportlerin deiner Familie? Fragt Holle Nitro.
Oh, ich weiß nicht, ob mein Bruder noch zuguckt. Ich habe mal. Wir hatten eine Zeit lang den gleichen Trainer. Ich hoffe, er guckt nicht mehr zu. Und der hat mal gesagt, dass ich auf jeden Fall die besseren fußballerischen Anlagen habe. Aber mein Bruder spielt sehr gut.
Fair Play. Tim Ludwig Punkt Dortmund schreibt, Lilly hat doch von Corny Küpper gelernt.
Dem verstehe ich mich auf jeden Fall gut.
Conny, super Typ. Von Conny habe ich tatsächlich viel gelernt.
Was denn so?
Ich habe damals mein Praktikum bei RTL gemacht. Da war ich Anfang 20, Anfang Mitte 20. Und Conny war gerade so als junger Kommentator da der Durchstarter. Und dann bin ich immer so mit meinen ersten vertonten Matzen, damals noch Formel 1, zu ihm gegangen und habe gesagt: Hier, hör dir das mal an, was kann ich besser machen? Und dann hat er.
Weg einholen. Richtig.
Auf jeden Fall. Sehe ich auch so eine der wichtigsten Sachen und da auch sich so die Dinge zu Herzen nehmen, die dann halt auch wirklich auf inhaltlicher Basis einfach von Experten kommen und dann gleichzeitig ja einfach so sein Ego hinten anstellen, das einfach akzeptieren und mitnehmen.
Toll, wobei ich sagen würde, dass Feedback auch nicht nur von ExpertInnen hilfreich ist, sondern grundsätzlich wirklich von allen. Also teilweise einem mehr, finde ich, wenn man mal jemanden fragt, der überhaupt keine Ahnung von der Branche, von der Materie oder ja, insgesamt hat, weil dann kriegt man wirklich ein Feedback dazu, wie man einfach gewirkt hat zum Beispiel oder konntest du was vermitteln, obwohl die Person da eigentlich nicht drinsteckt. Weil ich finde häufig, wenn man Leute aus seiner eigenen Branche fragt oder die vielleicht den gleichen Job machen, die sind ja schon sehr, gehen da sehr, wie sagt man das, ja, subjektives Ergebnis. Jedes Feedback, aber die sind schon so sehr in ihrer Art und Weise, in ihrer Art der Herangehensweise zum Beispiel dran. Und deswegen finde ich es teilweise auch nicht unhilfreich, mal jemanden zu fragen, der damit gar nicht so unbedingt in Kontakt steht.
Ja, die köcheln da irgendwie so in demselben Brei rum, in dem du auch schon am Rumrühren bist. Bei mir ist das tatsächlich häufig meine Mutter, die einfach meine Dinge anhört und so sagt so, ne, also da warst du wieder komplett drüber so, das warst nicht du.
Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja total wichtig, auch mal so ein Feedback zu bekommen. Und grundsätzlich, Feedback ist subjektiv. Ich habe auch schon für eine Moderation hab mir irgendwie drei verschiedene Personen gesucht und gefragt. Und ich habe einfach von jeder Person ein anderes Feedback bekommen. Und das war teilweise auch wirklich komplett verschieden. Also da war es so, dein Tempo auf jeden Fall super. Der nächste sagt, Alter, mach mal einen Punkt. Ich sage jetzt mal, mach mal irgendwie eine Pause. Und dann dachte ich mir, hä? Aber die andere Person hat doch gerade gesagt, dass das Tempo mega war und dass man da irgendwie ein bisschen Fahrt drin hatte. Und dann kannst du nochmal eine dritte Person fragen, die sagt irgendwie wieder was anderes. Dementsprechend am Ende bei sich selbst bleiben, seinen eigenen Rhythmus finden, und einfach das machen, was man fühlt. Und im Zweifel ist es besser als jedes Feedback. Aber man muss halt auswählen, also weil Feedback natürlich hilfreich ist. Und ich gucke mir zum Beispiel, hat mich ein bisschen Überwindung am Anfang gekostet. Ich gucke mir jede Sendung von mir nochmal an. Jede einzelne.
Komplett.
Komplett. Also ich skippe zu den Parts, wo ich dran bin, aber ich gucke mir jede Sendung von mir an, einfach um mir selbst Feedback zu geben, quasi. Ich bin sehr, sehr pingelig, bin sehr, sehr selten sehr zufrieden. Ja, aber das ist zum Beispiel mein eigenes Feedback.
Ist natürlich auch immer wichtig, da die Balance zu finden, sich da auch selbst nicht zu hart ranzunehmen, aber ich glaube, so ein gewisser Hang zur Selbstkritik, der hilft einem auch schon besser zu werden. Apropos Kritik oder auch vielleicht so harter Umgang. Ich habe von vielen Kolleginnen, im speziellen Kolleginnen gehört, dass die häufig auch Schwierigkeiten hat mit der einen oder anderen Situation, wie dann in so einer Sportredaktion umgegangen wird, auch wirklich mal Sprüche kassiert haben, die überhaupt nicht gehen. Gibt es bei dir so Momente, wo du sagst, die waren hart, da musste ich echt mal schlucken und habe vielleicht auch mal eine Nacht wirklich nicht gut gepennt?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht, glücklicherweise. Also, da bin ich noch ganz gut weggekommen. Ich kenne das aber auch von Kolleginnen. Also, es ist jetzt kein Schnack, sondern das passiert wirklich. Und es ist immer noch eine sehr männerdominierte Branche. Es werden immer mehr Frauen, was auch cool ist. Aber passiert schon durchaus. Ich wurde bisher zum Glück verschont. Also, die einzigen Sprüche oder so, die mal kamen, waren, das, was ich vorhin auch schon gedeutet habe, bei YouTube. YouTube ist ein hartes Pflaster.
Auch da einfach mal der Appell an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, versetzt euch einfach auch mal in die andere Seite rein. Also es ist ja nicht so, dass wir das mit Absicht machen, dass da irgendwie mal eine Sache falsch formuliert wird oder was Falsches passiert. Wir stecken da häufig unser Herzblut rein und unsere Leidenschaft und da auch wirklich einfach mal vielleicht einen Gang runterschalten bei manchen Aussagen. Kritik gut, die Frage ist immer, wie du sie formulierst. Ich würde gerne noch so ein bisschen mehr bei dem Thema Frauen in den Sportmedien bleiben, weil du eben auch zu Recht sagst, es ist immer noch eine männerdominierte Branche. Eine Freundin von dir, hast du eben schon gesagt, ist Jana Wosnitzer, die vielleicht so ein, zwei Karriereschritte voraus ist, eben auch bei Sport1 gearbeitet hat. Holst du dir da manchmal Tipps ab? Ist sie vielleicht sogar so eine Art Mentorin für dich? Hast du überhaupt Mentorinnen?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also, es ist ja ein bisschen das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass ich eigentlich mir möglichst wenig versuche abzuschauen, um bei mir selbst zu bleiben und um meinen eigenen Stil zu finden. Natürlich reden wir darüber und teilweise sagt sie mir auch ganz bewusst, ich sage dir dazu nichts, weil sie auch der Meinung ist, jeder soll einfach sein Ding machen und es wird schon richtig sein. Und am Ende bist du auch da, wo du bist, weil du dein Ding machst und nicht, weil du versuchst, jemanden zu kopieren. Trotzdem ist sie immer für mich da, also gar nicht nur beruflich, beziehungsweise abseits des Berufs sowieso, aber auch im Beruf, so zum Beispiel vor der ersten Übertragung von unserem ersten Frauen-Bundesliga-Topspiel. Da habe ich sie doch mal gefragt und hat gesagt: Ey, hast du irgendeinen letzten Kniff, irgendwie, irgendwas, woran nicht, irgendeinen Tipp im Stadion? Ist ja doch nochmal was anderes. Und natürlich ist sie dann die Erste, die da auch einen Advice gibt, so irgendwie nochmal einen Tipp. Aber ansonsten, ja, klingt immer so dumm, aber trennen wir das eigentlich.
Auch dazu gehört viel. Vielleicht noch abschließend zum Thema Frauen im Sport. Wie ready ist die Frauenbundesliga für die ganz große TV-Bühne?
Ready ist gut, weil sie ist ready. Das zeigt auch die Zahlen, die ich schon genannt habe. Das zeigt das Interesse, das steigende, was auch immer noch steigt, auch obwohl zum Beispiel die Weltmeisterschaft jetzt nicht ganz so abgelaufen ist, wie wir uns das alle gewünscht und erhofft hatten. Dennoch gibt es die ein oder anderen Schwierigkeiten noch, die es so im Männerfußball zum Beispiel nicht gibt. Einfach, dass die Stadien zum Beispiel überhaupt nicht so gut ausgebaut sind bisher. Also wir haben da schon teilweise, also ich kriege jetzt direkt davon nichts mit, aber das kriegt man grundsätzlich mit über den DFB und so, dass zum Beispiel einfach die Stadien haben nicht alle die Möglichkeiten, so eine TV-Übertragung zu machen, wie es in jedem Männerstadion der Fall ist. Da muss man halt jetzt nochmal ein bisschen nachrüsten, sage ich mal. Und das vereinfacht die Übertragung nicht unbedingt. Oder genauso wie du hast teilweise nur bestimmte Kamerapositionen möglich und die zwingt dich dazu, immer auf die eine Tribüne zu filmen, die in den seltensten Fällen voll ist. Und teilweise ist es total schade, weil die andere Tribüne ist komplett voll, nur die nicht. Und du filmst dann da drauf. Das sind noch so die kleinen Kniffe, woran es zu arbeiten gilt. Aber grundsätzlich arbeiten alle auf Hochtouren daran, es besser werden zu lassen noch. Und es wird immer besser. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da noch sehr, sehr viel passieren wird in den nächsten Jahren und dass ein sehr, sehr gutes Produkt wird. Es ist jetzt schon ein sehr gutes Produkt, aber es wird noch besser, da bin ich mir sehr sicher.
Offensichtlich regelmäßig über 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem TV. Das ist eine Top-Quote. Und was du sagst, Kameras, das unterschätzen wir, die machen so viel aus. Also was du sagst, was Atmosphäre angeht, was Stimmung auffangen angeht, da sind mehr an Kameras ein Riesengewinn. Und auch was auf dem Spielfeld passiert, wenn du mehr Kameras hast, wenn du öfter als Regisseur durchdrücken kannst, verschiedene Einstellungen auswählen kannst, wirkt das Spiel viel schneller.
Absolut, zum Beispiel die Männer haben auch mehr Kameras als die Frauen, was natürlich irgendwie ein bisschen unglücklich ist für die, die sich noch ein bisschen unsicher sind mit dem Fußball der Frauen und irgendwie sagen, ja, ist viel langsamer und Und dann guckst du so ein Spiel, was aber nur die Hälfte, das weiß ich jetzt nicht, das ist nicht ganz die Hälfte, aber
Teilweise weniger als die Hälfte.
genau, dann ist es natürlich ein bisschen gemein. Weil dann sieht es natürlich im Fernsehen noch ein bisschen langsamer aus, aber auch daran arbeiten wir, wir kriegen mehr Kameras. Und das Spiel ist auf jeden Fall schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache, ziemlich weit. Und im Stadion, ich darf da ja immer ganz nah dran sitzen, ist da auch ein ordentliches Tempo drauf. Also ohne Scheiß, gerade jetzt gestern saß ich da wieder und dachte, nö, da kannst du auf aller gar keinen Fall mehr mithalten. Weil ich denke mir immer manchmal noch so, oh, irgendwie, nee.
Nochmal einmal so das Spiel machen als
Ah,
Sechserin.
nee,
Das
das ist.
wär's.
Ich glaube, ich sehe da nicht so gut drauf aus. Möchte ich nicht.
Noch eine Frage, die ich auch ganz interessant fand. Ich glaube, es war Chris Spießer, Chris Speiser. Lilly, was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Freunde sehen, spazieren gehen und Sport machen. Sind so meine drei Sachen. Und dann ist der Tag auch rum. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Also Freunde, Familie, Sport und spazieren gehen oder rausgehen.
Klingt sehr gesund und passt auch zu meiner nächsten Frage. Du hast mal gesagt, Partys und Nachtclubs geben dir nichts. War es schon immer so? Und woher kommt das?
Mein Bruder hat mich früher versucht, immer so ein bisschen anzupieksen. Komm doch jetzt mal mit, deswegen fährst du schon wieder kein Alkohol. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber es gibt mir einfach nicht so viel. Es war, ich tanze gerne, also wenn ich irgendwie irgendwo hingehe und gute Musik läuft, tanzen finde ich super und es gibt durchaus die Partys, wo ich dann schon die ich gut finde oder ja, also mal muss es auch sein oder darf es ganz gerne mal sein, aber ich, so dieses Freitag, Samstag oder irgendwie so zu Schulzeiten, was irgendwie Leute gemacht haben, noch Donnerstag am besten oder mittwochs ging, gab es schon irgendeine Party, war ich einfach noch nie am Start, aber es hat mir noch nie viel gegeben und ich hasse es zu katern. Also ich trinke auch jetzt gerade wieder kein Alkohol. Also es gibt immer so Ausnahmen und dann mal, aber es ist schon die Ausnahme.
Im Zweifel ist das am Ende gesünder, auch wenn ich eindeutig während des Studiums zu der Fraktion gehört habe, die da ab Mittwochs unterwegs war. Ich habe allerdings auch keinen Kater. Dafür danke ich dem
Ich
Universum.
nicht, und es ist total unfair, weil ich Kater, ja, nee.
Kann ich verstehen. So, du sagst, du gehst gerne spazieren, bist draußen, machst Sport. Und jetzt nochmal die Frage, wie wichtig ist dir? Wir haben eben schon so dieses Spirituelle angeschnitten. Wie wichtig ist dir das hier und jetzt und vor allen Dingen, wie fühlt sich das für dich an?
Oh, das ist eine sehr, also das ist jetzt, die Frage hättest du mir mal vorher geben können. Finde ich. Da hätte ich mir länger was zu überlegen müssen. Das Hier und Jetzt. Glaube, ich komme da wieder ein bisschen langweilig zu der Antwort, einfach bei mir selbst zu sein. Und wenn ich mit mir selbst im Reinen bin quasi und mich selbst gut fühle, bin ich happy. Und dass die Sachen, die ich eben aufgezählt habe, machen mich happy. Also mein Job macht mich happy, der mir unfassbar viel Spaß macht. Spazieren gehen, frische Luft, Sport und Family und Freunde.
Ja, mega. Und ich finde gerade so durch sowas, da ergibt sich ja auch so ein Gesamtbild. Also, dass du halt wirklich auch gerade vielleicht in diesen Momenten dann abliefern kannst, weil du einfach bei dir bleibst, weil du weißt, was dir gut tut.
Ja, also manchmal weiß man es natürlich auch nicht. Dann weiß man es hinterher, aber es ist auch okay. Es ist immer ein Prozess. Aber grundsätzlich versuche ich darauf zu vertrauen.
Mike Franz, der alte Türsteher, schreibt hier Lily on Fire. Er ist jetzt Experte, richtig?
Experte und macht das überragend. Hallo Mike. Und er kann auch gerne wiederkommen. Also gestern wurde er vertreten durch Lena Gößling, die das auch super gemacht hat. Aber er hat schon ein bisschen gefehlt, auch muss man sagen. Also wir sind da jetzt schon ein ganz gutes Team, Christina, Mike und ich.
Mike, Grüße gehen raus. Jonathan Wilkin schreibt sehr philosophisch die Frage. Ja, gebe ich auch zu. The Dark Circuit schreibt sehr inspirierende Worte für viele und sehr informativ. Danke dir, Lilly. Du vertrittst die neue Generation der Sportjournalistinnen und Journalisten. Ohne das jetzt zu plakativ werden lassen zu wollen. Was sagst du denn, macht diese neue Generation aus?
Oh Gott, was macht die neue Generation an Journalisten aus?
Pass auf, ich gebe dir da mal so ein paar Ideen mit auf den Weg. Du machst ja zum Beispiel auch mit Conan Furlong, machst du ja jetzt hier Sportstudio Bolzplatz. Das heißt, du gehst auch auf YouTube. Das ist ja auch so ein Spagat zwischen TV und Social Media bzw. YouTube, der vielleicht vielen älteren Journalistinnen und Journalisten, das was ich auch bei RTL in der Redaktion mitbekomme, vielleicht gar nicht mehr so leicht fällt. Was sollte man denn mitbringen? Wo, in welche Richtung darf man sich ausbilden lassen und wo darf man sich vielleicht auch, ja, schon so ein bisschen, wenn du jetzt neu in eine Redaktion reinkommst, vielleicht auch vorwagen und sagen, ey, hier habe ich ein paar Themenvorschläge oder ich würde das so und so machen.
Also ich glaube, grundsätzlich ist jetzt auch nichts Neues, aber breit aufstellen. Und dazu kann ich nur sagen, ich habe schon angedeutet, meine Eltern sind beide Journalisten. Mein Vater kommt aus dem Printjournalismus und meine Eltern sind relativ offen und sagen mir, ja, mach, was dir Spaß macht, dann wird es auch gut werden, so ungefähr. Nur, was mein Vater immer gesagt hat, Print, das muss nicht sein. Also Print. Weiß ich nicht. Also das ist vielleicht so wie dein Opa dir gesagt, überlegst dir nochmal mit den Sportmedien. Hat mein Vater mir gesagt, nicht mal überlegst dir nochmal mit dem Print, sondern ich habe auch nie gesagt, was ich machen möchte. Er hat direkt gesagt, als ich überhaupt nur Journalismus gesagt habe, war, aber nicht Print. Also mach bitte irgendwas mit Bewegtbild. Meine Mama arbeitet mit Bewegtbild, also die Richtung ist besser. Und dementsprechend musst du natürlich alle Medien quasi mitnehmen. Also TikTok, das kommt Förderung angesprochen, der ist ja auf TikTok groß. Das ist auf jeden Fall ein Ding, da bin ich auch noch nicht angekommen. YouTube, alles Mögliche. Und je mehr du da hast in deinem Portfolio und je mehr du anbieten kannst in der Redaktion, gerade in der Redaktion, wo vielleicht auch diese ältere Generation ist, die du angesprochen hattest oder vermehrt vertreten ist, die sind super dankbar über Input da. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist Input und Eigeninitiative ein Ding, was extrem wichtig ist. Also immer mit eigenen Ideen kommen. Wenn dir fünfmal gesagt wird, was ist das für eine Idee, was soll das, nee, dann geh ein sechstes Mal hin und irgendwann klappt's und dann kriegst du deine Chance und dann darfst du es ausprobieren und das ist das, was den Job insgesamt auch cool macht, dass du wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, dass es ein kreativer Job ist. Aber du musst halt machen. Also wir haben auch Praktikanten bei uns, die irgendwie ihre Aufgaben abarbeiten und dann wieder nach Hause gehen, kannst du machen, aber es bringt dir halt nicht so viel. Und dementsprechend Eigeninitiative zeigen und mit Leidenschaft dabei sein, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja.
Und nicht in Print gehen.
Nicht im Print gehen. Warum nicht im Print gehen?
Wann hast du dir deine letzte Zeitung gekauft? Jetzt sag nicht heute. Widerleg nicht mein.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es mal vor 2, 3 Monaten mit einem Zeitabo versucht, aber ich nutze es wenig.
Ja, und das ist der Punkt. Also Print ist einfach ein aussterbender Bereich im Journalismus, in den Medien. Und es geht immer mehr Richtung Online. Wenn man schreiben möchte, dann vermehrt online. Die Auflagen werden kleiner. Hier steht nicht bei Bild. Auch bei Bild werden die Auflagen deutlich kleiner. Es ist einfach so. Und ja, also Bewegtbild ist das, was zieht und genauso Social Media, dass TikTok so groß wird, wer hätte das irgendwie gedacht vor ein paar Jahren? Dementsprechend ist alles Richtung Bewegung ausgelegt. Irgendwann lesen die Leute überhaupt nicht mehr. Irgendwann fahren die Autos selbst und dann guckst du aber zumindest vielleicht noch irgendwie die Tagesthemen hinten auf dem Bildschirm. Aber da wird keiner mehr sitzen und lesen.
Print, um dir die Frage zu beantworten, Chris Speiser ist Zeitung, Magazine, also alles das, was gedruckt ist. Und ich muss sagen, ich gebe dir da zum Teil recht, weil ich finde, Print, es wäre schon irgendwie schade, wenn das ausstirbt. Nicht, weil ich das jetzt über alle Maßen nutze, aber es auch immer noch was sehr Entschleunigendes hat. Du sagst, du liest gerne Bücher. Ich bin auch ein großer Fan vom Bücherlesen und ich glaube, dass auch so ein Printmagazin einem schon manchmal weiterhelfen kann.
Absolut. Ich habe es auch immer lieber habt in der Hand, also auch irgendwie, keine Ahnung, den Kicker. Ich habe mir da irgendwie mal mit meinem Vater drüber geredet und gesagt, irgendwie, ich überlege mir jetzt ein Kicker-Abo zu holen, weil hast du einfach die News zusammen komprimiert, kannst dir morgens für ein Frühstück einmal irgendwie oder beim Kaffee reinblättern und bist top informiert. Und dann hat er mich angucken und gesagt, bist du bescheuert? Das kannst du alles online nachlesen. Wieso möchtest du dir das jetzt irgendwie schicken lassen? Und es hat schon was, aber nichtsdestotrotz bin ich mir sehr, sehr sicher, und das zeigen die Zahlen auch, dass es immer, immer weniger werden wird. Das heißt, wenn man jetzt in jungen Jahren sich überlegt, in den Printbereich gehen zu wollen, dann ist es auf jeden Fall nicht mit wenig Risiko behaftet, würde ich sagen.
Komplett bei dir. Komplett bei dir.
Man muss sich dessen auf jeden Fall bewusst sein. Also ich sage, wenn das sein Traum ist und das seine Leidenschaft ist, wie man gesagt, Leidenschaft ist das Wichtigste, dann um Gottes Willen, dann soll man das machen. Aber man sollte sich dem auf jeden Fall bewusst sein und dann nicht irgendwie in 20 Jahren hängen und denken, boah, jetzt bin ich in Print gegangen und jetzt gibt es das gar nicht mehr.
Leidenschaft war ein Thema, was wir hier besprochen haben. Und jetzt, um das hier alles abzuwrappen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe Schiss, dass hier Insta Live uns einen Strich durch die Rechnung macht. Lilly, du bringst Energie mit. Drive, Klarheit, Leidenschaft. Abschließende Frage: Warum braucht man nicht Sportjournalismus zu studieren, um seinen Weg in den Sportmedien zu gehen?
Weil Sportjournalismus, Journalismus generell etwas ist und ich würde sagen, man lernt es halt nie richtig in der Theorie. Das heißt, Sportjournalismus zu studieren ist vielleicht der Eintritt auf eine Art und Weise in diese Branche, weil ich weiß gerade gar nicht genau, wie das für das Volontariat ist, ob man da ein Studium braucht oder nicht. Bin ich mir gerade unsicher. Aber es gibt durchaus die Fälle, wo ein Studium gefragt ist. Und wenn du dann natürlich ein Sportjournalismus-Studium hast, einen Bachelor hast, super, dann hast du irgendwie schon mal gewisses Vorwissen. Aber ich würde sagen, am Ende, das, was du da gelernt hast in der Theorie, hättest du auch sehr viel schneller einfach in der Praxis lernen können. Also, ich habe ja Sport und Philosophie studiert und würde sagen, dass mir Philosophie, also wir hatten es ja vorhin schon mal, dass Sport vielleicht tatsächlich mein Eintritt war in diese Branche, mir aber die Philosophie jetzt in meiner Arbeit mehr hilft als mein Sportstudium. Und einen Master würde ich auf gar keinen Fall machen, weil dann hat man zumindest mal den Bachelor und einen Master, dann macht ein Volontariat. Das ist das Beste, was ich gemacht habe, auf jeden Fall. Nur die beste Entscheidung.
Oder wirklich einfach mal ein bisschen studieren, wie ich, vielleicht auch nicht den Fokus auf den Beruf legen, sondern dann auf Mittwoch bis Sonntag feiern legen. Kann auch manchmal Spaß machen, wenn man noch die eine oder andere Reise reinstreut. Oder dann halt eben wie Lilly spazieren gehen, bam, 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 alles durchziehen und mit 26 Sport 1 moderieren. So kann es dann eben auch gehen. Lilly Engels, vielen lieben Dank. Tschüss, Grüße nach München. Es war mir eine Riesenfreude. Bleibt stabil da draußen.
Liebe Grüße nach Köln.
Oh, das ist prima. So was musst du machen, Junge. Richtig und vor allen Dingen mit Herz musst du so etwas tun.